Sehr geehrter Herr Präsident Huber, verehrte Angehörige der Mitglieder der Weißen Rose, liebe Frau Knobloch, liebe Frau Gronawieder, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, die Weiße Rose Gedächtnisvorlesung heute halten zu dürfen. Die erste öffentliche Würdigung des Widerstands gegen das NS-Regime in München war eine Rede Romano Guardinis zum Gedächtnis an die Mitglieder der Weißen Rose am 4. November 1945, ein halbes Jahr nach Kriegsende im Schauspielhaus. Ein Jahr später, am 2. November 1946, wurde vor der Aula der Ludwig-Maximilians-Universität eine Tafel enthüllt, die an die 7 ermordeten Mitglieder der Weißen Rose erinnerte. Allerdings war die Inschrift auf Lateinisch verfasst und nur die Jahreszahlen 1943 und 1945 stellten einen direkten historischen Bezug her. Zur Enthüllung der Tafel, die sich heute in der Nähe der Stelle befindet, an der Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 Flugblätter in den Lichthof fallen ließen, sprach der große Romanist und ehemalige Rektor der Universität Karl Vossler, der sich selbst bereits in den 1920er Jahren mutig und deutlich gegen den aufkommenden Nationalsozialismus geäußert hatte. In einer Rede vor dem Deutschen Studentenbund warnte er schon 1922 die akademische Jugend davor, ich zitiere, sich mit Parteiprogrammen des Klassen- und Rassenhasses, mit Hakenkreuzen und ähnlichem Stacheldraht geistig abzugrenzen. 1927 mahnte er bei der Reichsgründungsfeier die Jugend eindringlich, sich nicht an politischen Phrasen und Mythen zu betrinken. Und 1932 fragte er schon fast verzweifelt, wie werden wir die Schande des Antisemitismus los? Nun, im November 1946 beschwor Karl Vossler unsere 7 Kameraden und deren Gesinnung und Mut als Vorbild für die Studenten und die gesamte Jugend beim Aufbau eines neuen, gewandelten Deutschlands. Mit diesen Aktionen hat die Universität München frühzeitig wichtige Zeichen der Erinnerung an den Kampf und den Widerstand der Mitglieder der Weißen Rose gesetzt. Auch die Landeshauptstadt München ehrte einige der Ermordeten direkt nach Kriegsende im öffentlichen Raum. So wurden 1946 Plätze nach den Geschwistern Scholl, Kurt Huber und Alexander Schmorell sowie 1947 eine Straße nach Christoph Probst benannt. Eine Willy Graf und eine Hans-Leipold-Straße folgten allerdings erst 1963. Während die Erinnerung an die Weiße Rose, insbesondere durch das Engagement der Angehörigen, kontinuierlich hochgehalten wurde und durch die Benennung der beiden Plätze vor der Universität eine wirksame öffentliche Verankerung erhielt, blieb die generelle Erinnerung an Widerstand und NS-Zeit im öffentlichen Raum Münchens viele Jahrzehnte sehr reduziert. Zwar wurde Ende 1946 ein Platz an der Leopoldstraße, die ehemalige Danziger Freiheit, in Münchner Freiheit umbenannt. Aber dass damit die erschossenen Mitglieder der Freiheitsaktion Bayern geehrt werden sollten, die in den letzten Kriegstagen versucht hatten, die NS-Funktionäre zu entmachten und die Stadt ohne weitere Zerstörung an die Amerikaner zu übergeben, dieser Zusammenhang dürfte bis heute noch den wenigsten bekannt sein. Weitere Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum Münchens ließen lange auf sich warten. Da Geschichte zur Selbstverständigung einer pluralistisch verfassten Gesellschaft gehört, kann am Umgang mit der NS-Geschichte auch viel über die jeweilige Gegenwart abgelesen werden. Von besonderer Bedeutung für die gesellschaftliche Wirkung ist dabei der Ort des Erinnerns und die damit verbundene spezifische Art und Weise der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Es ist etwas völlig anderes, ob in einer Rede, in einem Zeitungsartikel oder in einer Publikation die NS-Vergangenheit behandelt wird oder ob im öffentlichen Raum bzw. in einer öffentlichen Einrichtung für jeden sichtbar und konfrontativ ein Zeichen gesetzt wird, mit dem dauerhaft an Ereignisse der NS-Zeit erinnert wird. Wenn sich öffentlich eine Erinnerung manifestiert, dann wurde dies letztlich von den politisch Verantwortlichen genehmigt und sie erhält damit auch bleibenden Bekenntnischarakter für eine Gemeinschaft. In der heutigen Gedenkrede geht es um die Frage, wie erinnern an die NS-Zeit im öffentlichen Raum? Der Blick fokussiert sich dabei auf München. Zur besseren Einordnung wird am Beginn jedoch kurz über die Landesgrenzen hinausgeschaut. In Polen, dem Land, das zuerst von Deutschen mit Krieg und Verbrechen überzogen wurde und das im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Toten und Ermordeten zu beklagen hat. In Polen ist die Erinnerung an die Zeit unter deutscher Besetzung wie in keinem anderen Land im öffentlichen Raum präsent. In Warschau, das auf Anordnung Heinrich Himmlers im Oktober 1944 nahezu dem Erdboden gleichgemacht wurde, erinnern über 5000 Tafeln, Zeichen oder Installationen an die Ereignisse und Verbrechen während der Jahre 1939 bis 1944. Die NS-Zeit ist buchstäblich überall präsent. Zum Vergleich, im etwa gleich großen München findet sich nicht einmal ein Zwanzigstel dieser Zahl an Erinnerungszeichen an die NS-Zeit, die fast alle auf Verfolgte und Widerständler verweisen. Die Museen zum Warschauer Aufstand und zur Geschichte der Juden in Polen ziehen jährlich Millionen von Besucherinnen und Besuchern an. Aus der intensiven, gelebten und öffentlich demonstrierten Erinnerung an die Besetzung, an den Kampf gegen die Besatzer und an die sich anschließende stalinistische Unterdrückung hat sich ein zentrales Element polnischer Identität gebildet. Die drei aus dem nationalsozialistischen Großdeutschland hervorgegangenen Staaten, Österreich, DDR und die Bundesrepublik, beschritten jeweils ganz eigene Wege der Erinnerung. In Österreich wurde die NS-Geschichte externalisiert, das heißt nach Deutschland abgeschoben und ausgelagert. Der ehemalige Kriegs- und Verbrechenspartner stilisierte sich schon 1945 zum angeblich ersten Opfer des Nationalsozialismus und bis heute sind die Probleme, sich seiner historischen Verantwortung zu stellen, manifest. Im öffentlichen Raum finden sich nur wenige Erinnerungszeichen. Das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus von Alfred Hrdlička am Albertinerplatz mit der Darstellung der Demütigung jüdischer Wienerinnen und Wiener 1938, die Gestaltung des Wiener Judenplatzes sowie jüngst ein Denkmal für Deserteure blieben die Ausnahmen. Eine denkmalpflegerische und erinnerungspolitische Auseinandersetzung mit Orten und Bauten der NS-Zeit in Österreich findet erst seit etwa 15 Jahren statt. Der Mythos von Österreich als dem ersten Opfer des Nationalsozialismus hielt den öffentlichen Raum weitgehend von Erinnerung an die braunen Jahre frei. In der DDR wurde der Nationalsozialismus als ein dem Kapitalismus immanentes Element in den Westen verlagert, während sich der Staat selbst mit einem offiziell verordneten Antifaschismus gegen die NS-Geschichte einen Schutzwall errichtete, der in pathetischen nationalen Gedenkstätten am Ort von drei Konzentrationslagern kulminierte. Beim Bau dieser Gedenkstätten wurden Teile der originalen Lager abgetragen, um durch eine neue monumentale Gestaltung die Überwindung der SS-Herrschaft, so die offizielle Bezeichnung, zum Ausdruck zu bringen. Die Gedenkstätten sowie zahlreiche weitere Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum dienten dem Ausdruck der Staatsdoktrin, die DDR sei aus dem siegreichen kommunistischen Kampf gegen den Faschismus hervorgegangen, ihre Grundlage sei der Antifaschismus. Trotz des verordneten und propagandistisch in Dienst genommenen Antifaschismus sollte jedoch anerkannt werden, dass die nationalen Gedenkstätten und die öffentlichen Erinnerungszeichen viele Jahre vor den Gedenkstätten und vergleichbaren Hinweisen in der Bundesrepublik errichtet wurden. Ob durch die zwangspädagogische Erinnerung bei den Bürgern irgendetwas erreicht wurde, kann allerdings auch bezweifelt werden. In der Bundesrepublik lässt sich ein Wandel der Formen der Erinnerung an die NS-Geschichte im öffentlichen Raum in einer Entsprechung zur Generationenfolge nachvollziehen. Die Kriegsgeneration gedachte zuerst derjenigen, die sich gegen das NS-Regime gewandt und dafür ihr Leben geopfert hatten. Die Opfer sollten als neue moralische Wegweisung für die ehemaligen Volksgenossen dienen, eine Intention, die allerdings keine staatspolitische Bedeutung erhielt. Gedenktag der Bundesrepublik wurde der 17. Juni und nicht der 20. Juli oder der 22. Februar. Eine bedeutsame und breitenwirksame Form öffentlicher Erinnerung in der Bundesrepublik war jedoch die Benennung von Schulen nach denjenigen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hatten. Dass die Mitglieder der Weißen Rose die häufigsten Namengeber sind, ist geradezu ein Beleg dafür, dass das Lernen nach Vorbildern am engsten mit ihren Namen verknüpft ist. Dass der architektonisch und pädagogisch bedeutendste Schulbau der Bundesrepublik, die 1958 von dem Architekten der Berliner Philharmonie, Hans Scharoun, errichtete Reformschule in Lünen, den Namen Geschwister-Scholl-Gymnasium trägt, ist kein Zufall. Die Namensergebung erfolgte auf ausdrücklichen Wunsch der Schülerinnen und des Rektors in Übereinstimmung mit dem Architekten, der mit einer völlig neuen Architekturform, die ganz auf die Förderung der Entwicklung freier, demokratisch orientierter Menschen ausgerichtet war, ein Zeichen setzen wollte, wie sich die nächste Generation bilden und in einer neuen Umwelt aufwachsen sollte. Wie gut das Lernen an Vorbildern in Scharouns menschlichen Räumen geglückt ist, kann man noch heute bei einem Besuch der Schule sehen. Das Zentrum der Schulstraße des Mädchengymnasiums steht unter dem Motto »Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage«. Hier haben die Schülerinnen auf Tafeln die Haltung und die Worte Sophie Scholls untersucht und daraus eindringliche Aufforderungen an sich selbst beim Umgang mit Fremden und Flüchtlingen formuliert. Ein Musterbeispiel für Lernen aus der Geschichte und gleichzeitiger Pädagogik wieder das Vergessen. Dass die Namensgebung einer Schule als wichtiger Impuls für Erziehung und Erinnerungsarbeit wirken kann, belegen im Münchner Raum besonders die seit mehreren Jahren publizierten Schülerarbeiten zur Zeitgeschichte aus dem Kurt-Huber-Gymnasium in Gräfelfing. In der Schule werden entscheidende Grundlagen für späteres Verhalten gelegt. Deshalb ist es bedauerlich aus meiner Sicht, dass in Nordrhein-Westfalen, in Hessen und Baden-Württemberg wesentlich mehr Schulen als in Bayern, nach den Mitgliedern der Weißen Rose benannt sind. Die Erinnerung an den Widerstand war allerdings generell in der frühen Bundesrepublik nicht unumstritten. Zwar wurde 1952 in Plötzensee für die dort Ermordeten eine Gedenkstätte eingerichtet und 1953 entstand im Innenhof des Bendlerblocks ein Denkmal für den militärischen Widerstand des 20. Juli. Aber eine Dauerausstellung zum Widerstand wurde dort erst 1989 eingerichtet. Erst nach und nach verwiesen Gedenk- und Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum auf Widerständige und Verfolgte. Wer und welche Gruppierung wann geehrt wurde, wirft dabei ein bezeichnendes Licht darauf, wie viele Jahrzehnte es dauerte, bis bestimmte Widerstandsmotive, zum Beispiel von Kommunisten oder von Georg Elser, und die Anerkennung von Verfolgten, beispielsweise der Sinti und Roma und der Homosexuellen, allgemein so konsensfähig waren, dass ihnen eine Erinnerung im öffentlichen Raum zuerkannt wurde. Der Blick in das Grauen der Konzentrationslager und auf den Holocaust wurde lange verweigert. 1961, zwei Jahre vor Beginn der Frankfurter Auschwitz-Prozesse, schrieb Erich Kästner, zitiere: „Das Ziel liegt hinter unserem Rücken, wie Sodom und Gomorra, als Lots Weib sich umwandte. Wir müssen zurückblicken, ohne zu erstarren. Wir müssen der Vergangenheit ins Gesicht sehen. Es ist ein Medusengesicht.“ Zitat Ende. Erst 1965 wurde auf Betreiben der ehemaligen Häftlinge das KZ Dachau, der international bekannteste Symbolort für den NS-Terror in Deutschland, in eine erste Gedenkstätte umgewandelt. Da war allerdings der größte Teil des Lagers bereits abgebrochen. Um noch einen optischen Eindruck vom ursprünglichen Zustand vermitteln zu können, wurden Wachtürme, Stacheldrahtzäune und zwei Baracken wieder rekonstruiert. Es dauerte dann weitere 16 Jahre, bis die nächste Gedenkstätte in einem ehemaligen Konzentrationslager auf dem Gebiet der Bundesrepublik entstand. Die Konzentrationslager lagen außerhalb der Städte, man musste sich nicht mit ihnen konfrontieren. Im öffentlichen Raum der westdeutschen Städte entstanden in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende Plätze und Denkmäler für die Opfer des Nationalsozialismus. Eine Erinnerungsform, die sich scheinbar ausschließlich an die Opfer wandte, die aber gleichzeitig einen Großteil der deutschen Bevölkerung, der sich durch einen Akt der Selbstviktimisierung auch als Opfer fühlte, mit umfasste. Zerstörte Städte, Flüchtlinge, Gefallene, alle waren Opfer des Nationalsozialismus. Eine Differenzierung nach Tätern und Ursachen erübrigte sich unter der Deckerinnerung an Opfer. Ein Münchner Platz der Opfer des Nationalsozialismus wurde bereits 1946 auf Anregung des Oberbürgermeisters Karl Scharnagl benannt. Er bestand aus einem Schild mit dem Platznamen, das auf einer Verkehrsinsel an der Brienner Straße aufgestellt wurde. Das war alles. Die Verkehrsinsel hatte nichts mit der NS-Zeit zu tun. Der Bezug zur Geschichte war eine Blickbeziehung zum schräg gegenüberliegenden Ort der ehemaligen Gestapo-Zentrale, deren Reste aber schon bis 1951 beseitigt wurden. Das Straßenschild „Platz der Opfer des Nationalsozialismus“ war dann fast 20 Jahre lang der einzige direkte Hinweis auf den Nationalsozialismus im öffentlichen Raum der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung. Eine Stadt ohne Täter, wie Gabriel Rosenfeld später treffend schrieb. 1958 erhielt München durch die Wiederherstellung und gleichzeitige Umwandlung des Siegestores ein beeindruckendes öffentliches Mahnmal, aber dessen Aussage blieb leider vage und unspezifisch. Der Architekt Josef Wiedemann ließ die Spuren der Zerstörung ablesbar und fügte statt einwärts die für alle Kriege und Zeiten passende Schriftzeile hinzu, dem Sieg geweiht, vom Krieg zerstört, zum Frieden mahnend. Dieses Mahnmal hätte durch entsprechende Kontextualisierung, Erläuterung und Akzentuierung als optisches Gegenstück zur Feldherrnhalle am anderen Ende der Achse der Ludwigstraße, diesem Kultort der Nationalsozialisten und in direkter Nachbarschaft zum Ort der Aktionen der Weißen Rose, hier zu einem zentralen und sinnfälligen Gedenkort mündens werden können. Es blieb jedoch bis heute nur ein geflicktes Bauwerk auf einer Verkehrsinsel. 1965 wurde das kaum beachtete Straßenschild am Platz der Opfer des Nationalsozialismus durch einen Granitfindling mit der Aufschrift »Den Opfern des Nationalsozialismus« ergänzt. Diese neue Belanglosigkeit blieb dann die nächsten 20 Jahre der zentrale Erinnerungsort Münchens, bis der Findling 1985, 40 Jahre nach Kriegsende, durch ein Denkmal ersetzt wurde, dessen fragwürdige Symbolik, eine Gasflamme in einem Käfig, die Bedeutungslosigkeit des Ortes nicht verbesserte. Mit der Ausdrucks- und Aussagekraft von Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum tat man sich in der Nachkriegszeit überall in Deutschland schwer. Das Münchner Beispiel ist aber nicht zuletzt deshalb so missglückt, weil es sich bei dem besagten Platz nicht um einen historischen Ort handelt, mit dem sich eine Erinnerung verknüpfen könnte. Neben der allgemeinen Sichtbarkeit, der Dauerhaftigkeit und dem gesamtgesellschaft legitimierten Appellcharakter liegt die Bedeutung von Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum gerade darin, dass die Erinnerung ortsgebunden wird und dadurch bei entsprechender Vermittlung auch für das kollektive Gedächtnis, also generationsübergreifend wirken kann. Die topologische, ortsbezogene Struktur unseres Gedächtnisses wird seit der Antike bei der Erinnerungsarbeit genutzt. Wir erinnern uns am besten über den Ort, an dem wir etwas gesehen oder gelesen haben oder mit dem wir etwas verknüpfen können. Die Neurowissenschaft hat sogar jüngst sogenannte Raumzellen in unserem Gehirn lokalisiert und identifiziert, die über eine räumlich definierte Erinnerung unsere Orientierung steuern. Edward Moser erhielt dafür 2014 den Nobelpreis. Der historische Ort kann somit Erinnerung auslösen und im Gedächtnis verankern. Deswegen sind historische Orte unersetzbar für jede Form von Erinnerung. Dabei geht es nicht um den Ort in seiner exakten ursprünglichen Form zur Zeit des Ereignisses. Der historische Ort vermittelt nur die Botschaft, hier, an dieser Stelle ist es gewesen. Dies ist jedoch so wirkmächtig, dass jährlich Millionen Menschen die mit dem Nationalsozialismus verbundenen Gedenk-, Erinnerungs- und Dokumentationsorte in der Bundesrepublik aufsuchen. In diesem Sinne überdauert der historische Ort alle Zeiten und Veränderungen. Aber was sich ereignete und an wen erinnert werden soll, muss als Wissen vermittelt werden. Vermittlung und Ortsbezug sind die entscheidenden, nicht trennbaren Wirkkräfte einer Erinnerung im öffentlichen Raum. Vom ehemaligen Braunen Haus an der Briennerstraße ist nichts mehr vorhanden. Das NS-Dokumentationszentrum hat diesen authentischen historischen Ort besetzt und klärt über dessen Geschichte auf. Es ist ein Lieu de Mémoire, ein Gedächtnisort, und der ist ein Kristallisationspunkt und Mittler zwischen Geschichte, Gedächtnis und Erinnerung. Im Raume lesen wir die Zeit. In diesem Satz konzentriert sich der Spatial Turn, die Erkenntnis der Bedeutung des Orts für Erinnerungskultur und Geschichtswissenschaft. Walter Benjamin hat schon in seinem Passagenwerk diesen Zusammenhang mit der schönen Metapher die Sohlen erinnern beschrieben. Beim Gang durch die Städte erfolgt, sofern das entsprechende Wissen mitgebracht oder geliefert wird, eine Wahrnehmung der Geschichte, die sich geradezu körperlich einprägt und dadurch besonderes Gewicht erhält. Dies kann als Topos der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit auch durch die Literatur der Nachkriegszeit verfolgt werden. Vielleicht am eindrucksvollsten in Ingeborg Bachmanns Büchnerpreisrede, in der sie Berlin als einen Symptomkörper beschrieb, aus dem die Zeichen einer vergangenen und verdrängten Schreckensgeschichte überall hervorbrachen. Diese Wahrnehmung einer Stadt als Gedächtnisschauplatz bezeichnete Ingeborg Bachmann als ein auf dem Kopf gehen. In der Geschichts- und Gedenkstättenpädagogik ist die Bedeutung einer ortsbezogen vermittelten Erinnerung inzwischen detailliert nachgewiesen worden. Historische Orte sind eine entscheidende Ressource der Pädagogik. Ruth Klüger erklärte zwar einmal, die Orte ohne die Menschen, die dort litten, seien belanglos, aber dies missversteht die Bedeutung der Erinnerungskraft von Orten für Nachgeborene. An die Leiden von NS-Opfern kann in der Schule, im Film oder durch private Lektüre erinnert werden. Nichts davon ersetzt die prägende, ortsbezogene Erfahrung des Besuchs eines ehemaligen Konzentrationslagers. Auch die Geschichte der Weißen Rose erhält eine andere, vertiefte Erinnerungsdimension, wenn sie durch die persönliche Erfahrung des Lichthofs der Münchner Universität buchstäblich verinnerlicht wird. Je mehr Zeitzeugen uns verlassen, umso wichtiger ist der authentische historische Ort für die Erinnerungsarbeit. Die steinernen Zeugen können die Zeitzeugen nicht ersetzen, aber sie geben deren Stimmen einen dauerhaften Ort, über den die Erinnerung wieder aktiviert werden kann. Wer an die Weiße Rose denkt, denkt an die Flugblätter im Lichthof der Münchner Universität, obwohl es überhaupt kein bildliches Dokument für diesen Vorgang gibt. Haben sich die fallenden Flugblätter im Lichthof ins kollektive Bildgedächtnis eingeschrieben, sodass diese imaginäre Szenerie, die sich bei jedem individuell im Kopf bildet, inzwischen sogar zu Recht von Hans-Günter Hockerts als Ikone der deutschen Freiheitsgeschichte bezeichnet werden konnte. Darüber hinaus ermöglichen die historischen Orte durch ihre regionale Streuung ein dislokiertes Gedenken und Erinnern mit direktem Bezug zur Geschichte einer Gemeinde, einer Ortschaft oder Familie. Wie erinnern im öffentlichen Raum heißt, an einem mit der NS-Zeit spezifisch verbundenen Ort die adäquate Art und Weise der Vermittlung zu finden. Genauso wie eine Trauerrede auf einem Friedhof in einem völlig anderen Modus der Genera Dicendi zu halten ist, als ein Vortrag in einem Hörsaal, so ist auch in einem ehemaligen Konzentrationslager, in einer Gestapo-Zentrale oder an einem Ort des Widerstands eine jeweils dem Ort und dem Thema entsprechende Form der Ermittlung, der Vermittlung erforderlich. Das Wie des Erinnerns hängt also immer auch von den Bedingungen des jeweiligen Orts ab. Diese grundlegende Differenzierung wird häufig nicht gesehen. Im Folgenden möchte ich dies an einigen Beispielen erläutern und dann am Ende auch das NS-Dokumentationszentrum einbeziehen. Der gefürchtetste Ort in München, die Gestapo-Zentrale an der Brienner Straße, wurde nach dem Krieg abgeräumt. Einige vage Überlegungen, dort ein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus zu errichten, verliefen sich immer wieder im Sand. Sowohl der Freistaat Bayern wie auch die Landeshauptstadt München verkauften in den 1960er Jahren ziemlich umstandslos ihre Grundstücksanteile und das Gelände wurde anschließend von der Bayerischen Landesbank komplett überbaut. Damit war die Chance vergeben, an diesem zentralen Täterort, ähnlich wie später in Berlin auf dem Gelände des Reichssicherheitshauptamts und in der Kölner Gestapo-Zentrale, dem LD-Haus, ein Dokumentationszentrum zur Aufklärung mit historisch fundierten Ortsbezug in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung zu schaffen. Die ortsbezogene Auseinandersetzung mit der NS-Zeit konzentrierte sich in München direkt nach Kriegsende auf den Königsplatz, der von Dieter Sattler, dem Architekten der Militärregierung, als die politisch bedeutendste Stelle des Entnazifizierungsprogramms bezeichnet wurde. Die Entnazifizierung bezog sich jedoch nur auf die beiden Ehrentempel mit den 16 Särgen der sogenannten Blutzeugen und Märtyrer der Bewegung. Diese Särge wurden entfernt und Oberbürgermeister Scharnagel schlug vor, aus dem Metall Friedensglocken zu gießen und diese in den der Völkerverständigung und dem Weltfrieden umgewidmeten Tempeln aufzuhängen. Einige Architekten entwickelten Vorschläge für eine Umnutzung der beiden Tempel als Ausstellungsgebäude zur Kunstförderung und Kardinal Faulhaber empfahl die Umwandlung in eine katholische und eine evangelische Sühnekapelle. Da ordnete die Militärregierung dann doch die Sprengung an, die im Januar 1947 durchgeführt wurde. Übrig blieben nur die etwa 2 Meter hohen Sockel. Die staatliche Bauabteilung plante jedoch weiter und im Herbst 1947 wurde nach einem preisgekrönten Entwurf von Karl Hocheder ein Modell 1:1 für einen Galeriebau auf einem der Sockel errichtet. Der Aufbau erinnerte jedoch derartig an NS-Architektur, dass er nach heftigen Protesten wieder entfernt werden musste. Nun folgten noch einige weitere Vorschläge, aber schließlich erklärte das zuständige Innenministerium in einem Schreiben 1948, ich zitiere, dass kein ruinenhafter Zustand geschaffen werden soll, sondern es ist eine definitive Form anzustreben, die dem Beschauer weder über die Tatsache der Veränderung noch über die Art der Veränderung etwas sagt. Zitat Ende. Anders ausgedrückt, Gras darüber wachsen lassen war angesagt. So geschah es dann auch. Zuerst wurden die Sockel hinter einem Bauzaun versteckt und dann im Hinblick auf die 800-Jahr-Feier der Stadt München begrünt, sodass sie allmählich unter Vegetation und dann auch aus der Wahrnehmung verschwanden. Der Umgang mit den Orten der NS-Täter, der sich in München nicht sehr von den anderen Städten unterscheidet, kann als Spiegel jener Vergangenheitspolitik gesehen werden, mit der überall in Deutschland die Kriegsgeneration, in die nahezu alle ehemaligen Parteigenossen und selbst Kriegsverbrecher wieder integriert worden waren, die NS-Vergangenheit beim Wiederaufbau ausblendete. Die Rebellion der nächsten Generation gegen die Abgründe des Schweigens und Beschweigens der Väter und Mütter, wie das Anselm Döring-Manteuffel treffend bezeichnete, führte vielerorts allmählich zu einer Auseinandersetzung mit der NS-Zeit auch im öffentlichen Raum. Seit den 1970er Jahren wurde auch öffentlich auf die Deportationen jüdischer Bürger und den Holocaust verwiesen und seit den 1980er Jahren entstanden die ersten Hinweise auf Orte der Täter sowie die ersten Dokumentationszentren an Täterorten in Nürnberg, Berlin und Köln. In München dauerte dieser Prozess noch fast eine Generation länger. Dass bereits in den 1990er Jahren vielfach aus der Zivilgesellschaft und von den Medien geforderte Dokumentationszentrum über die Zeit Münchens als Hauptstadt der Bewegung wurde erst wirklich konkret, als der Ort des ehemaligen Braunen Hauses, der ersten repräsentativen Parteizentrale, ins Spiel kam. Nun fokussierten sich die Diskussionen buchstäblich auf diesen Täterort am Königsplatz. und dieser wurde vergleichbar dem Reichsparteitagsgelände und dem Obersalzberg zum Kristallisationspunkt nicht nur für die Durchsetzung des Neubaus, sondern auch für das inhaltliche Konzept. Die generelle Unterscheidung zwischen einem Ort, an dem Menschen litten, gequält und ermordet wurden, und einem Ort, an dem Menschen Verbrechen planten und verwalteten, ist fundamental für die Art und Weise, wie und an wen erinnert werden soll. An einem Ort des Leidens befanden sich auch diejenigen, die dieses Leid anderen zufügten. Aber an einem solchen Ort steht die Erinnerung an die Opfer im Vordergrund. Die Auseinandersetzung mit den Tätern muss auf andere Weise behandelt werden als das Gedenken an die Opfer. Es geht zuerst und vorrangig darum, der Lebens- und Leidenswege der Opfer zu gedenken, Formen der Empathie zu entwickeln und an individuelle Schicksale zu erinnern. In den zu Gedenkstätten umgewandelten Konzentrationslagern fanden die SS-Wärter deshalb anfangs nur Erwähnung. Die Überlebenden wollten sie am Ort ihres Leidens nicht weiter behandelt sehen. Aber der Blick auf die Opfer kann nicht erklären, warum jemand verfolgt wurde. Nur über die Täter, über deren Hintergrund sowie über die Ideologie und Struktur des NS-Regimes können Zusammenhänge einsichtig werden. Erst allmählich wurden deshalb Formen einer Multiperspektivität gefunden, die es ermöglichten, die Täter, die Verursacher des Leidens, in eine historische Darstellung so einzubeziehen, dass sie nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen dem, was sie anderen angetan haben, an einer Gedenkstätte präsent sind. An Orten, an denen die Welt der Täter mit dem Leiden der Opfer am engsten zusammentraf, den ehemaligen Zentralen der Gestapo, der SS und des SD, entstanden wie in Berlin und Köln Dokumentationszentren, die sowohl über die Dimensionen und Personen des Terrors als auch über die Leiden der Opfer informieren. Im Münchner NS-Dokumentationszentrum, das 70 Jahre nach Kriegsende am Ort des ehemaligen Braunen Hauses eröffnet wurde, geht es darum, die Ursprünge und die Entstehung der NS-Ideologie und der NS-Partei in München zu analysieren, die Münchner Gesellschaft von den Tätern und Mitläufern bis zu den Opfern und den Widerständigen im Nationalsozialismus darzustellen und das Fortleben bzw. Wiederaufleben des NS-Erbes sowie die Initiativen und Aktionen gegen das Vergessen und für Demokratie in dieser Stadt zu dokumentieren. Das NS-Dokumentationszentrum ist deshalb keine Gedenkstätte und auch kein Museum, sondern ein Ort der Aufklärung an einem Täterort. Es ist ein Ort, an dem das Licht der Vernunft die dunkle Vergangenheit ausleuchten soll, ein Ort, an dem Wissen so vermittelt wird, damit historische Zusammenhänge verstanden und dauerhaft erinnert werden können. Grundlage der Erinnerung sind Bilder. Ohne sie können wir uns überhaupt nicht erinnern. Darauf hat Josti Dübermann immer wieder nachdrücklich verwiesen. Die Bedeutung beispielsweise des Bilds der Flugblätter der Weißen Rose im Lichthof habe ich schon genannt. Leitmotiv der Münchner Dokumentation sind deshalb eindrückliche Bilder, denn nur diese haben das Potenzial, Momente der Vergangenheit in immer neuer Gegenwart heraufzubeschwören. Die Bildwissenschaft spricht von einer ikonischen Evidenz, von einer dem Bild spezifischen Erkenntnisform zur Einsicht von Zusammenhängen oder einfacher ausgedrückt und jedem geläufig, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das Foto des jüdischen Rechtsanwalts Michael Siegel, der sich einen Tag nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten in München bei der Polizei beschweren wollte, der misshandelt und dann mit einem Schild um den Hals vor aller Augen durch die Münchner Innenstadt zum Hauptbahnhof getrieben wurde. Dieses Foto vermittelt in einer Eindrücklichkeit das Thema Ende von Rechtsstaat und Demokratie, die keine Rede und kein Text erreichen. Die Erschießung von Geiseln durch ein Münchner Polizeibataillon kann beschrieben werden. Das in der Ausstellung gezeigte Foto von dieser Mordaktion liefert eine ganz andere Dimension der Erkenntnis. Aber das Bild ermöglicht, nach einer treffenden Metapher von Walter Benjamin, nur den Blitz der Erkenntnis, dem der, wie er sagt, lang nachhallende Donner der Reflexion folgen muss. Bilder allein liefern keine historische Erkenntnis. Sie müssen selbst wiederum erklärt und kontextualisiert werden und es müssen die historischen Zusammenhänge erläutert werden. Für historische Erkenntnis sind Begriffe, Kategorien und komplexe Erklärungen, die nur über Kommentare und Erläuterungen vermittelt und nicht beliebig reduziert werden können, zwingend notwendig. Bild, Dokumente und Erklärung von Kontext und Strukturen greifen deshalb im NS-Dokumentationszentrum ineinander. Visuelles Erleben und rationale, begrifflich strukturierte Analyse bedingen und ergänzen sich. Die Präsentation dreidimensionaler Objekte aus der NS-Zeit bringt hingegen keinerlei zusätzlichen Erkenntnisgewinn und führt zudem zu einer Auratisierung von Täterexponaten. Deshalb wird darauf vollkommen verzichtet. Wer glaubt, man müsse den Nationalsozialismus in welcher Form auch immer interessant machen, macht ihn zum Teil unserer omnipräsenten medialen Aufmerksamkeit und Vermarktungsstrategien und damit zum Konsumartikel. Der Modus zur Vermittlung der NS-Geschichte, zur Annäherung an NS-Alltag und Holocaust, an Mitläufer und Massenmörder, kann nicht Unterhaltung, Emotionalisierung, Inszenierung oder Virtualisierung, sondern nur glasklare, auf Evidenz und Aufklärung zielende Rationalität sein. Die stärkste und nachhaltigste Vermittlungsform ist die Evidenz, das heißt das kognitive und visuelle Einsichtigwerden von historischen Zusammenhängen. Die Vermittlung von Wissen kann die Erinnerung zu einem Verstehen führen. Wenn aber das Verstehen eine praktische Relevanz haben soll, muss es in einen verpflichtenden Wertehorizont eingebettet sein. Mit dem 1974 vom Deutschen Bildungsrat formulierten Anspruch, die Gedenkstätten sollten helfen, aus der Geschichte zu lernen, wurden die Erinnerungs- und Gedenkorte zu Erziehungs- und Lernorten institutionalisiert. Eine speziell entwickelte Gedenkstättenpädagogik konfrontierte die Vergangenheit mit den demokratischen Werten der Gegenwart, um im Sinne eines nie wieder jede Form von Wiederholung zu verhindern und um aus der Konfrontation mit der NS-Geschichte eine Parteinahme für die Menschenrechte zu stärken. Diese letztlich politisch als Bildungsauftrag zugewiesene Aufgabe führte vielfach zu einer Ritualisierung des Gedenkens sowie zu einer imperativen Betroffenheits- und Überwältigungspädagogik, die insbesondere bei Jugendlichen auch kontraproduktiv wirkte. Die Gedenkstättenpädagogik ist seitdem im Wandel. Am Erinnerungs- und Lernort NS-Dokumentationszentrum erfolgt eine Aufklärung ohne erhobenen Zeigefinger und ohne Einschränkung der Autonomie der mündigen Besucherinnen und Besucher. Die Prozesse und Mechanismen, die zu einer rassistischen Volksgemeinschaft und zu der mörderischen Exklusion von Andersdenkenden und sich Andersverhaltenden führten, werden dokumentiert. Die Widerständigen, besonders herausgehoben, die Mitglieder der Weißen Rose, werden mit ihren Handlungen und Motivationen vorgestellt. Es wird Wissen zum eigenen Denken und Urteilen bereitgestellt, aber es wird niemand indoktriniert. Was dokumentiert wird, geht jeden etwas an, aber die Folgerungen muss jeder für sich vollziehen. Wegen ihrer Prägekraft für das Gedächtnis sind die historischen Orte zentraler Teil des Erinnerns und Lernens. So ist auch das Gebäude des NS-Dokumentationszentrums selbst ein eindrucksvolles öffentliches Zeichen einer demokratischen Besetzung des Orts der ehemaligen Parteizentrale. Die Stadt Münden bekennt sich damit nach langer Verdrängung zu ihrer Verpflichtung, über ihre eigene Geschichte, die Geschichte der Hauptstadt der Bewegung, aufzuklären. Das ehemalige Parteiviertel, in dem 6.000 Personen bis Kriegsende den Parteiapparat am Laufen hielten und in dem das Münchner Abkommen sowie der Todeskult um die sogenannten Blutzeugen der Bewegung stattfanden, ist Teil und wiederkehrender Bezugspunkt der Dokumentation. Am Ende der Präsentation werden die Besucherinnen und Besucher mit dem Fort- und Wiederaufleben extremistischer und rassistischer Denk- und Verhaltensweisen konfrontiert und ein großer Stadtplan zeigt 120 weitere Orte, die mit dem Nationalsozialismus verknüpft waren. Alle Interessierten werden eingeladen, die historischen Orte kennenzulernen und damit das im NS-Dokumentationszentrum bereitgestellte Wissen als ortsgebundene Erinnerung dauerhaft im Gedächtnis zu verankern. Wer auf dem Kopf durch die Stadt geht, um nochmals Ingeborg Bachmann zu zitieren, der wird die Stadt als Gedächtnisschauplatz erfahren. Er wird die Feldherrnhalle als ein Mahnmal sehen und er wird sich fragen, warum ausgerechnet an diesem Ort kein großes und deutliches öffentliches Zeichen gegen den Nationalsozialismus gesetzt worden ist, denn als Mahnmal wäre dieser Ort wohl nicht mehr Treffpunkt von Rechtsradikalen geworden. Und er wird im Lichthof der Universität gehen und dort derjenigen gedenken, die ihr Leben für ein anderes, besseres Land gaben. Die Antwort auf die Frage, wie erinnern, heißt deshalb, nur Zeichen im öffentlichen Raum und aufklärende Dokumentation in öffentlichen Institutionen vermitteln eine bleibende, für jeden sichtbare Auseinandersetzung mit der Geschichte sowie das dauerhafte Bekenntnis einer demokratischen Gesellschaft zu einer die Gegenwart verpflichtenden Erinnerung. Vielen Dank.